Man fit für keinen wert wichtig sind in irgendeiner Form dem Momentum zurück zu gewonnen an dem Konflikt und Zeit bist du hin zu nutzen über diese Summe für einerseits zu weisen okay die Unterstützung bringt etwas an mir kriegen als ne immer gewährt aber gleichzeitig auch für ein positives Signal dummert unseren Partner zu liefern.
Mir den einfach auch verloren am Rückblick, wie komplett verrecktem Xavier Büttel sing, wie soll denn so, in seine Vorstellung war, für das Heen könnte man seiner Telefonsdiplomatie irgendwie etwas erreichen in dem Konflikt.
An der Schweiz kommen letzte Weekend 100 Länder und 100 Organisationen zusammen, für über den menschlichen Frieden an der Ukraine zu schwätzen. Um Ende wird durch ein Aufschlussdokument, das aber nicht von allen Ländern unterschrieben gauf. Wer das von dieser Konferenz trägt zu behalten? Wie verläuft aktuell der Krieg an der Ukraine? Aber erst der Brüche von Lützbüch in der neuen Regierung. Ich werde das an einer Frage schwätzen mit Laura Schmidt und Pete Schultes, alle beide Journalisten bei Reporter.lu. Mein Name ist Gilles Siebenaler und ihr lauscht Reporter on the Record, den Podcast über die Hintergründe von der Aktualität zu Lützbüch. Schweiz hat also Befriedenssummen invitiert, viele Länder waren gekommen, andere nicht, und Russland war gut nicht invitiert. Was tut dir von der Friedenskonferenz zurückbehalten?
Ich meine, die Wolle von der Konferenz ist immer für dich symbolisch, das ist ein konkreter Anfang von einem Prozess. Und du hast ja schon gesagt, Positives zurückzubehalten, tun soll von den Ländern, die dir geholt haben. Mehr wie 80 Länder, du hast von 100 geschwärt, tisch notamment auch Großländer und Deal geholt, Indien, Südafrika, Vereinigte Arabische Emiraten, tisch doch Länder, die lo, teilweise nicht klar Position beziehen, ob wenger Seite vom Konflikt sich wollen engagieren. Große Ausnahme von Ländern, die nicht dabei waren, waren notamment Russland, Brasilien und China. Was ich von der Aufschlusserklärung kein Zweck behalten, als das gewissermaßen ein Minimalziel war, was erreicht gehofft, das konnte sich auf Nuklearsicherheit, Prisonieraustausch, Verständnisse mit gewohnt Dissens zwischen den Partizipanten, nicht einmal was territoriale Integrität von der Ukraine angeht, und froh von der freien Bündniswahl, führt die Ukraine nur dem Konflikt. Aber wenn man das vergleicht mit den Verhandlungen zu Istanbul 2022, da geht klar, dass das auch damals schon Streitpunkte zwischen Russland und der Ukraine waren. Und wenn man dann vielleicht die Punkte noch wie weit dreht von der territorialen Integrität, da wird der Prozess kein weitergehen. Also auch vielleicht wichtig zu erwähnen, dass Russland seitdem oder seit der Konferenz schon Fakten geschaffen hat. September 22, ich erinnere mich daran, hat Russland über ein nicht unerkanntes Referendum der Annexion von notamment Saporija, Kherson, Donetsk und Luhansk beschlossen. Parenthese, momentan kontrollieren sie davon nicht all Dela, das heißt, sie haben am Anfang Staatsterritoire deklariert, den sie nicht kontrollieren. Also ist natürlich froh, wie wird das an den Verhandlungen in Zukunft mit ausspielen. Gibt es da überhaupt noch eine Konsensfähigkeit zwischen dem aktuellen Regime in Russland und der Ukraine?
Ja, für mich war ein bisschen aber interessant zu sehen, die breite Partizipation und aber halt muss sich bewusst sein, dass die Sicht auf den Krieg außerhalb von Europa in den USA schon ganz ein anderer ist. Das ist in der Hinsicht, meine ich, war schon ein Erfolg, dass es so stattfand hat und auf Berichte, dass Russland auch aktiv Druck ausgeübt hat, für das Scheitern zu lassen. Und russischen Außenminister, den durch Afrika gereist ist, für die Länder aufzuhalten von einer Partizipation. Und auch, vielleicht interessant als Lützebäuer sich die Rolle von der Schweiz, die sich ja ein bisschen unter Druck gespürt hat, für etwas zu machen, weil sie immer rumkritisiert haben, sie geben nicht genug Hand an der Ukraine stehen, notamment auch was die Umsätze von Finanzaktionen angeht. Und da ist vielleicht eine interessante Parallel zu Lützebüch, wohin sich Stadt ja auch ein bisschen kann freuen, was lief da genau an den Kulissen. Und auf der anderen Seite auch dann die relativ krasse Reaktion aus Moskau vis-à-vis von der Schweiz zu sagen, die Schweiz gegen ihre Neutralität verletzen. Und mir den einfach auch verloren am Rückblick, an dem Kontext, wie komplett verrecktem Xavier Büttel sing, wie soll denn so, in seine Vorstellung war, für das Heen könnte man seiner Telefonsdiplomatie irgendwie etwas erreichen in dem Konflikt. Das war es eigentlich am Rückblick einfach, die wie weit von der Realität das denn da wasch war.
Letzte Woche geschwärt an der Premier Xavier Büttel, sein Nachfolger, der Luc Frieden, der war auch oben der Konferenz. Der heute sortieren zur Plus der Kollege von Radio 100,7.
Ich meine, da den Land muss fangen, wat eng Relationen mat Russland huet, le moment venu, Mediateur, mais sie nach net. Do mech gesinn dat net bei den Länder unbedingt die lo stark d'Ukraine unterstützen. Ich muss also e sinn den sowohl d'Ukraine unterstützt wie auch eine gute Relation mit Moskau huet, an ich gesinn den Männer an der Europäischen Union wie außerhalb von der Europäischen Union.
Frau stellt sich nun natürlich, wie kann es nur dieser Konferenz weitergehen? Wie ein Länder könnten effektiv zwischen der Ukraine und Russland vermitteln an sind so Verhandlungen überhaupt realistisch im Moment, Laura?
Also, Peter hat auch geschaut, einen großen Absatz bei der Konferenz war China. Und das klar, dass Russland unter Ton so aufhängig ist von China, dass zu Peking wohl eh Schlüssel zum Frieden leidt. Das Problem ist natürlich, mir geht auch an dem Zitat vom Premier Luc Frieden, dass China da nicht gemeint hat, weil die Unterstützung für die Ukraine ist da auch nicht existent. Mir da ist aber zum Beispiel bei der Konferenz aufgefallen, dass Türkei und aber auch Israel den Aufschlusskommuniqué unterschrieben haben. Das sind zwei Länder, die aber probieren, nach Kontakt mit Moskau zu halten und nicht komplett zu machen. Und du kann ihn sich vorstellen, dass Luc Frieden die zwei Länder am Blick hat. Brasilien war dagegen just als Observateur bei der Friedenskonferenz, also nicht mit einem Minister. Und auf der anderen Seite Saudi-Arabien zum Beispiel oder Indien haben sich auch ganz bedeckt gehalten. Das können natürlich Länder sein, die da eine Rolle können spielen. Aber das Problem ist natürlich insgesamt, was könnte eine Lösung sein? Denn Peter hat auch gesagt, es geht um die territoriale Integrität, um internationalen Droit. Also, es ist ganz klar, dass die Ukraine trascht wird, für das deren hier gestaltet wird. Und aber ist froh, wie können die dann dahin? Wie können die eine Friedenslösung finden, die dem Droit international gerecht wird? Und aber irgendwie kein Präzedenzfall auch schafft. Und das gesehen ist schwierig, gerade bei den Ländern, die dann nur froh kommen, schon in Indien oder China, die auch Territorialkonflikte haben, wo die Sicht vielleicht auch ein bisschen anders wie ein europäisch oder ein amerikanisch Sicht, ist das schon in der Hinsicht schwer. Was mir noch aufgefallen ist, in dem Ausschlusskommuniqué, da war die Ernährungssicherheit zum Beispiel ein größeres Sujet, das heißt, dass die Wes und andere Pflanzen aus der Ukraine sollen exportiert können gehen, was gerade für afrikanische Länder zum Beispiel ganz wichtig ist. Ich meine, da ist zum Beispiel ein Levier, wo aber weltweit in Interesse besteht, dass der Konflikt einfach zu Ende kommt. Währenddem es natürlich auf der anderen Seite dann China eigentlich zum Beispiel nicht findet, dass der Konflikt direkt abhalten, weil es ja dann einfach die USA und Europa schwächt an einer gewissen Hinsicht. Also ich meine, das ist eine ganz schwere Gemengelage, wo ich mir auch nicht zutraue, für die klare Prognosen aufzugehen.
Wie gesagt, aktuell, wir werden der Kriegsregion aus. Pitt, du swivierst die Situation ja noch immer ganz intensiv.
Ja, ich meine, da muss ich ein paar Regionen unterscheiden. Für nicht allzu lange Zeit hat Russland ja ein Offensiv lanciert Richtung Kharkiv und Avdiivka. Gab ja eine Truppenkonzentration von Russland auf ihrer Seite von der Grenze, was natürlich ein Problem für die Ukraine durchgestaltet, nicht einmal bei Kharkiv. Weil das eben Russland erlaubt hat, die Ukraine zu attackieren, ohne dass die Ukraine darauf antworten konnte, weil viele Länder eben als Kondition für Waffenlieferungen gesagt haben, dass die nicht auf russischem Territorium angesagt gehen. Du kommst aber relativ sehr zu Ausnahmegenehmigungen, nicht einmal von den USA und von Deutschland, die das dann auch erlaubt haben, dass nicht einmal Heimas Artillerie-Raketenwerfer angesagt können gehen, für eben gezielt die Truppenkonzentrationen aufzuwehren. Und ich meine, das tut auch der Ukraine erlaubt, Situationen ein bisschen zu kontrollieren und den Angriff nicht an der Dimension stattfinden zu lassen, wie Russland das gewollt hat. Generell kann ich sagen, dass die Situation relativ statisch ist, auf der Front, weil in Avdiivka guckt, wo Russland auch eine Offensivaktion geplant hat. Da sind sie 15, 20 Kilometer vorgekommen, weil bei der Dimension von einem Land wie der Ukraine nicht wirklich viel ist. Und mittlerweile scheint es doch so, dass immer mehr Material aus dem US-Hilfspaket an der Ukraine ankommt. Das heißt, den Ravitaillement und die, nicht einmal den Artilleriemangel, den die Ukraine auch für ein paar Monate hat, den aus dabei sich abzulesen. Und das macht die Situation für die Ukraine natürlich auch mehr positiv auf den Fronten, die wirklich im Kerngebiet von der Ukraine liegen. Wo ich meiner Meinung nach muss, an der nächsten Woche waren mein doch ein anderer Punkt als Krim. Weil an den letzten Wochen deit viel darauf hin, dass die Ukraine sogenannte Shaping Operations, das heißt Operationen, die im großen Ersatz vorbereiten sollen, ob der Krim durchfällt, oder man das Luftaufwehrsystem von den Russen gezielt attackieren und auch treffen, an der sie gefasst lehen, was könnte bedeuten, dass sie probieren, die Lieferung von den F-16 zu antizipieren und den Terrorangriff zu bereden. Ich meine, das ist wirklich ein Punkt, auf den sie sich an den nächsten Moment sollte konzentrieren, wenn in der Konflikt aus der Distanz verfolgt.
Seit dem 7. Oktober 2023 ist die Welt mit einem weiteren Krieg konfrontiert, den wir auch aus der Distanz vivieren. Inwieweit wird den Konflikt an der Gazastreif den Fokus von der Ukraine weggeholt?
Ich meine, da muss ich wirklich differenzieren. Den Gaza-Konflikt ist wirklich ein komplexer Konflikt und hat ein paar Aspekte über den Einfluss, ob den Ukraine-Konflikt hört und hat. Nicht einmal direkt noch Massaker von der Hamas an der Entscheidung von Israel und Gaza anzumarschieren, gibt eine Bündelung von diplomatischen Ressourcen auch hier im Westen, für dass es nicht zu einem Flächenbrand an der Region kommt. Ich meine, gibt es Militärkapazitäten von den USA, aber auch von Deutschland, priorisiert für an der Region angesetzt gesehen, nicht einmal für den Zugriff von den Houthien anzudämmen, aber auch für zu verhindern, dass der Iran sich kann direkt an den Konflikt ausschalten. Ich meine, da gibt ja auch den Vergeltungsschlag vom Iran für ein paar Wochen, den ja auch mit westlichen Waffen teilweise aufgefangen gibt. Und das hat natürlich den Druck auf die Ukraine abgebaut, auch weil es einfach zu einer Vermischung von den zwei Konflikten am US-Kongress kommen ist, für eben die Hilfslieferungen und die Ukraine und die von Israel zu bündeln, wo dann die Republikaner probiert haben, das zu verhindern, an was sich mindestens hingezogen hat. Da war der Konflikt nicht einmal auch ein Auslöser dafür. Mehr, ich meine, den Konflikt hat natürlich auch diplomatische Konsequenzen auf internationaler Bühne. Der Loro hat viel drüber schon gesagt, dass ein Ukraine-Konflikt weltweit auch gelöst wird und kein einheitliches View auf den Konflikt geht. Ich meine, beim Israel-Gaza-Konflikt ist das noch viel mehr prominent. Ich meine, brauche ich nicht mehr in Südafrika zu denken, die plant gegen Israel für den internationalen Gerichtshof Den Haag angeregt haben. Und dann gibt es auch in verschiedenen Ländern von Afrika die Lesart, dass die Damarschere von Gaza am Punkt Doppelmoral vom Westen verdeutlicht, an dem Russland und die Ukraine unter Gimmi die Base sind, während Israel mit ihrer Rolle am Gaza, die gut sind. Und ich meine, da gibt schon eine Splickung von der internationalen Community durch den Konflikt auch. Nicht einmal, wenn ihr guckt, die ersten UN-Resolutionen nach dem russischen Anmarsch an die Ukraine, weil relativ deutlich die aber waren an der Verurteilung von der russischen Aggression. Und da freuen sich schwer, dass heute noch so welchen Einfluss hat der Gaza-Krieg darauf. Ich meine, das hat schon die diplomatische Ton von dem Ganzen verändert.
Aus also europäischer Sicht spielt natürlich die EU eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von der Ukraine. Was bedeutet dem das Resultat von der letzten Europawahl für die Situation an und von der Ukraine, Laurent?
A priori heißt den Ausgang von den EU-Wahlen, dass es nicht so ganz viel Changement da wird gehen. Das ist noch eine klare Majorität für die Unterstützung von der Ukraine. Und zum Beispiel, das ist ja auch eine Kondition von der wahrscheinlich nächsten Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, dass die Unterstützung von der Ukraine ein rote Linie ist bei der Bildung von einer Koalition am Europaparlament. Auf der anderen Seite weist aber den Erfolg von rechtsextremen Parteien, wie präsent den russischen Diskurs an Europa ist. Und wenn ihr so wollt, auch wie erfolgreich russische Desinformationskampagnen dann aber sind. Konkret auch für Lützeburg gesagt, dass man Fernand Cartaise, den ersten ADR-EU-Deputierten aus, den aber auch immer rum aufhält mit Positionen, die direkt aus dem Kreml kommen, indirekt oder direkt, wie groß das die Gefahr ist, dass aber auch so Diskuren immer mehr zuhören und natürlich auch dann die anderen Parteien in den Druck setzen. Und ganz konkret natürlich nur an die nächste Woche, wie die Wahlen dann auf Frankreich ausgehen, ich meine, dass die viel mehr entscheidend froh, zumindest für Europa, weil in einem Rassemblement National eine Partei hat, die ganz Moskau-hörig ist und wo auch zum Beispiel den Expert François Eisbuch am Mond gewarnt hat, dass das wirklich gefährlich ist für Frankreich und seine Defense-Politik, wenn es dann so weit kommt. Ich meine, dass das mehr große Fakte auch ob es lo zu Blockaden am EU-Konseil könnt, auch wenn du den Präsident Macron ja da weiter vertreten hast, zumindest ob das Homien, weil der noch nicht vergessen, dass man ungarisch Premier Viktor Orban noch immer ein, du präsent hast den Tölle für die Ukraine nicht wirklich schätzt. Also, das kann durchaus noch ganz schwierig gehen.
Die nächsten Wahlen, die in diesem Kontext auch relevant werden, sind, die werden an den USA stattfinden. Pitt hat schon nur geschwärt. Wer hat du sehen, Pitt?
Man hat ja schon einmal in einem Podcast darüber geschwärt. Demals war man an der Situation, dass Hölle quasi ausblieben ist für die Ukraine, dass es ein ganz prekärer Lage war und dadurch die EU nicht wirklich konnte liefern. Du kannst so in der Tötwahl schon an einem gewissen Sinn antizipiert. Ich meine, die Situation hat ja wirklich überdeutlich gemacht, wie polarisiert das US-Politik ist. Und ich meine, das kennt schon einen drastischen Impact, ob den US-Commitment, ob der Konflikt tun, nicht einmal durch eine Verringerung von der militärischen Unterstützung von der Ukraine, durch den Szenario Trump, den ich dann immer muss mitdenken, aber die Leute hat auch geschwärt, auch die EU hat eine Verantwortung da. Wenn ich dann Frankreich guckt, da kann ich sagen, ja gut, denn Macron bleibt Präsident, kann er immer über Außen- und Sicherheitspolitik bestimmen. Mehr wahrscheinlich könnte dann aber die Fiskalfrage echt obdünnen und froh, wie viel Budget dann überhaupt bleibt, für die Ukraine zu unterstützen. Und ich denke auch, über das Jahr raus und über die Wahlen in den USA und Bundestagswahl nächstes Jahr in Deutschland, die auch werden entschieden sind. Ich meine, für die Ukraine wird wichtig sein, in irgendeiner Form den Momentum zurückzugewinnen an dem Konflikt und Zeit bis dahin zu nutzen über diese Summe. Für einerseits zu weisen, okay, die Unterstützung bringt etwas und wir kriegen uns noch immer gewährt und das ist nicht so, dass Russland übermächtig ist, aber gleichzeitig auch für ein positives Signal damit unseren Partner zu liefern. Gleichzeitig müssen sie aber auch versichern, irgendwie unabhängig, wie schwierig das auch immer wird, sind von internationaler Hilfe zu gehen, an dem sie probieren, hier irgendeine Militärindustrie, so gut es geht, auszubauen, dass sie quasi aufgeschirmt gehen von Revirementen im Ausland. Das findet ja auch an einem gewissen Wind schon statt. Ich meine, Rheinmetall will die größte Werk an der Ukraine abmachen. Northrop Grumman, der größte amerikanische Rüstungskonzern, will auch ihr Werk an der Ukraine abmachen. Das heißt, da gibt es schon Tendenzen, für mehr eigenständig zu gehen.
Auch an der Rede zur Lage von der Nation vom Premier Luc Frieden war den Krieg an der Ukraine ein Thema. Dazu habe ich ein Extra aus der Rede.
Den inakzeptablen russischen Angriff auf die Ukraine hat er aus einer kollektiven Illusion vom definitiven Frieden in Europa gerappt. Bei meinem Interessbesuch beim NATO-Generalsekretär habe ich gesagt, dass wir darüber denken gingen, das Ziel von den 2% vom RNB, zu dem sich Lützburg engagiert hat, über die nächsten 10 Jahre zu erreichen. Während der internationalen Situation erwähnt den Engagement und alle unsere NATO-Partner annoncieren sie schaut, dass die Regierung decidiert hat, das Ziel von den 2% pro Jahr schon 2030 zu erreichen.
Hat dich die Annonce vom Premier Luc Frieden überrascht? Und wie hast du sie anzuordnen?
Wenn man sich Zöllen anguckt, muss man sich erwarten, dass das eine Verdoppelung innerhalb von 5 Jahren von dem Budget ist. Das ist schon ein riesen Changement, was zum Beispiel Luc Frieden auch gesagt hat, dass er geredet hat. Er ging hoffen auf einen breiten Konsens dazu in der Gesellschaft. Aber bislang habe ich noch nicht viel Erfahrung von der Regierung gesehen, den Konsens herzustellen. Weil ich meine, das sind aber dann nur so ein Staatsbudget, den auf andere Plätze werden fehlen und das wird in Zukunft auch nicht so evident gehen, für das zu rechtfertigen. Seit ich auch schon ein bisschen an der Debatte in Deutschland, wo da gesagt wird, ja, man muss so Spuren für den Defense-Erfolg können zu machen, das könnte aber nicht so immens gut tun. Was mir noch aufgefallen ist, dass das Defense-Minister Jurij Kobakis hat, wo ich mich spät dann das noch im Detail präsentiert und da war aber rum ein großes Argument vom Retour-Ökonomik, das heißt, die Suchen, die wären nicht verloren, mit die gingen letztlich Wirtschaft leisten. Und das stört mich aber ein bisschen, wenn ihr einerseits seht, das geht um Frieden in Europa, an Referenz mischt auf den Departement und Zweite Weltkrieg, und dann seht ihr, ja, aber wow, wirtschaftlich bringen da wo ab ist. Also, für mich ist das ein bisschen falsch Prioritäten. Und gerade, wo ihr auch die letzten Türen aber gesehen habt, wo Projekte, wo dann die wirtschaftlichen Aspekt mehr im Vordergrund gestanden hat, wie ein tatsächlicher Nutzen. Ich denke nun an Militärsatelliten, wo a priori versteht, was die aus mit, wo da aber ein bisschen holprig umgesagt wird oder noch umgesagt wird. Und das sind zwei Punkte, die mich ein bisschen stellen. Also so der Konsens, der nicht wirklich gesichert wird. Und auf der anderen Seite die Wirtschaftlichkeit, die einfach nicht zeitgemäß mehr ist.
Also ich meine, das Ausgabenziel muss ich immer kontextualisieren mit den Ausgabenzielen von unseren NATO-Partnern. Und wenn ihr dann besser seht, dass du als schon aber ein Minimalziel. Und ich meine, wir haben innerhalb von Bündnissen nicht viel andere Schwer gehabt, wie das zu verkünden. Insofern habe ich meinen Zweifel drin, ob das dem neuen Premierminister Luc Friede seine Errungenschaft ist, dass man das anhalten will. Ich meine, die aktuellsten Zahlen, die NATO publiziert hat von den Defense-Ausgaben von ihren Member-Staaten, da leihen wir immer relativ handeln. Ich meine, nicht mehr ganz handeln, du hast Spanien mehr, aber auf den drei letzten Plätzen. Natürlich ist es richtig, dass für ein Land wie Lützburg mich schwer ist, seine Defense-Ausgabe so zu heigen. Not einmal, weil wir einfach nicht genug Leute haben, für das ganze Material irgendwann zu bedingen, weil das meiste Geld fließt ja nicht wie an anderen Ländern, nicht an Personal, mehr an Material. Mehr gleichzeitig muss ich aber auch so ein mir erreicht das Ziel dann 2030, was ja schon ein Ausnahmeziel ist, weil man eine Berechnungsgrundlage wie die anderen Länder. Gleichzeitig erreichen aber nur das Jahr die erste Kehr seit Ewigkeiten so eine Majorität von den NATO-Ländern hier Ausgabenziele. Natürlich, das muss ich dann immer relativieren. Ich meine, das ist schon ein Victoire von der NATO und von der Zeitenwende, die an der Politik angekommen ist, dass so viele Länder das Ziel erreichen, mit das auch 10 Jahre unter dem sie versprochen haben. Ich meine, der Preis dafür hat bis dafür in allem die Ukraine bezahlt und das Devin in dem Kontext zu schwierigen haushaltstechnisch, wie der Lohan gesagt hat, auch keinen Sinn. Ich meine, das darf ich für in dem Hintergrund nie vergessen, für was die Suchen eigentlich gut sind und dass sie da sind, für das zu verhindern, nachdem die Ukraine im Moment an ob mittelfristige Zukunft projiziert muss leiden.
Nur all dem, was wir heute beschwert haben, ist davon auszugehen, dass es nicht die letzte Kehr war, wo wir uns heim am Thema Ukraine-Krieg befasst haben. Für den Moment wünsche ich euch zwei, aber mal große Merci.
Merci auch.
Merci, Gilles.
Das war es für diese Episode von Reporter on the Wacket. Mein Name ist Gilles Siebenaler, bei mir waren der Laurent Schmidt und der Pete Scholtes, alle beide Journalisten bei Reporter.lu. Auf Reporter.lu könnt ihr das Woche unter anderem ein Interview von unserem Chefredakteur Christoph Boom am Premier Luc Friede lesen, an einen Artikel von Luc Carigari über die Luxemburg Future Fund 2, wo sich für eine nicht wirklich transparente Gesellschaftsform desideriert gauf. Daneben fand ihr auf Reporter.lu auch einen Artikel von Fiona Kiefer über den Showmeister, der wegen Violence Domestique zu einer Prisonstrafe auf Sursis verurteilt gauf. Der Mann hält aber auch weiterhin Schuld an dat, obwohl der Ministerien eigentlich dem Staatsdienst entlassen wird. Abonniert dich auf reporter.lu/abo für alle Artikel auf voller Länge zu lesen, nicht über die Hintergründe von der Aktualität zu verpassen und unseren unabhängigen investigativen Journalismus zu unterstützen. Die nächste Episode von Reporter on the Record hört ihr dann wie gewinnt nächste Freitag.